Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hört nun die Worte unseres Herrn Jesus Christus, mit denen er uns auch heute Morgen unseren Glauben stärken will und uns über unseren Glauben auch belehren möchte, aus dem Johannesevangelium. Es schließt direkt an den Lesungstext und wir starten in Johannes Kapitel 15. Die ersten 11 Verse. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und ich in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Der Herr segne an uns sein Wort. Liebe Geschwister, heute sind wir nun angelangt in meiner Reihe über die Ich-Bin-Worte. Es ist das letzte Ich-Bin-Wort Jesu. Vor einigen Wochen hatten wir das vorletzte in Kapitel 14, nun Kapitel 15. Einiges haben wir schon gehört von Jesus, einiges hat er uns mitgeteilt über sich selbst, dass er nämlich das lebendige, geistliche Brot ist und Licht für uns. Wir brauchen ihn als Nahrung. Er erhält unser Leben. Er ist auch unser Hirte. Er gibt uns Schutz und Leitung und opfert sich für uns auf, damit wir bewahrt bleiben im Leben. Er ist außerdem die einzige Tür und der einzige Weg zum wahren Leben. Und nur wenn wir an ihn glauben, werden wir auch zum ewigen Leben auferstehen und in ewiger Gemeinschaft mit Gott im Himmel leben dürfen, egal was heute noch hier auf Erden passiert. Das alles haben wir in den letzten Predigten gehört. Und das alles tat Jesus in absoluter Übereinstimmung mit dem Willen seines Vaters und daher auch im Auftrag seines himmlischen Vaters. Und so sagt es Jesus in dem Vers, der unser Predigttext direkt vorausgeht, im Vers von Kapitel 14, Vers 31. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat. Und dann bringt uns unser Herr nun das bekannte Bild von dem Weinstock und von uns Christen als den Reben am Weinstock. Und wie wir es auch aus der Lesung gehört haben, ist das kein neues Bild, es ist ein Bild, das war schon im Alten Testament bekannt. Jesaja 5. Ein Gleichnis, durch das er uns aufzeigt, dass wir in Verbindung mit ihm bleiben sollen. Nun sagt er dies kurz bevor er geht. Wir müssen in Verbindung mit ihm bleiben, um all die zuvor erwähnten Segnungen dauerhaft zu erhalten und Frucht zu bringen. Vers 4. Es reicht nämlich nicht, wenn wir unser Leben nur einmal in einem sogenannten Übergabegebet Christus anvertrauen und wir danach leben, wie wir wollen. Denn wenn wir einmal in Christus sind, das heißt, dass wir durch den Glauben zu ihm gehören, dann ist es wichtig, dass wir auch in ihm bleiben und bis zum Schluss sinnvoll zur Ehre Gottes leben. Daher heißt mein erster Predigtpunkt, der ist jetzt auf dem Gottesdienstzettel etwas untergegangen, aber es musste heute früh noch schnell gehen. Der erste Punkt heißt, in Christus sein und bleiben. In Christus sein und bleiben. Durch den Glauben an Christus gehören wir zu seinem Leib. Wie eine Rebe zum Weinstock, der die Kirche und die Gemeinde Christi symbolisiert. Dieses Wissen kann Jesus voraussetzen durch all das, was er uns in den bisherigen Ich-Bin-Worten deutlich gemacht hat. Es sei außerdem gesagt, dass jeder von uns mit einer Rebe und nicht nur mit einer einzelnen Traube verglichen wird. Das vielleicht auf eine Vielzahl von Frucht in unserem Leben, von Früchten hinweist, wenn wir in Verbindung mit Jesus bleiben. Wenn es Jesus aber nur darum gehen würde, uns darüber zu belehren, dass wir Reben mit ihm, dem Weinstock, in Verbindung bleiben sollen, dann hätte er die ersten vier Verse weglassen können. Und das Gleichnis, es würde immer noch funktionieren. Dann würde das Hauptaugenmerk wohl auf Vers 10 liegen und damit auf unserem Handeln. Denn in Vers 10 werden wir aufgefordert, Jesu Gebote einzuhalten, um so auf diese Weise in der Liebe Christi zu bleiben. In Christi zu bleiben. Kurz gesagt, Gehorsam gegen Liebe. Aber so ist es eben nicht. Und darum erwähnt unser Herr ganz absichtlich auch seinen Vater als den Weingärtner. Warum wohl? Weil Jesus uns durch das Handeln des Weingärtners zwei Dinge vermitteln will, die wir uns als Reben im Weinstock Christi, die für uns wichtig sind. Denn Jesus zeigt uns in den ersten Versen, dass sich sein göttlicher Vater um ihn und somit auch um uns kümmert, wie ein Weingärtner sich um den Weinstock und dessen Reben sorgt. Zum einen befreit nämlich der Vater den Weinstock von allen trockenen Reben, die keine Frucht bringen. Das sind sozusagen nur noch trockene Äste, ohne Trauben daran. Und hier müssen wir vorsichtig sein und dürfen hier nichts hineinlesen, was nicht wirklich da ist. Jesus will hier nicht lehren, dass es Menschen gäbe, die einmal mit ihm fest verbunden waren, Frucht brachten und dann wie als wiedergeborene, gläubige Kinder Gottes, die dann aber doch ihr Heil verlieren können. Das will hier Jesus meines Erachtens nicht lehren, denn das widerspräche ja gerade den vielen Aussagen, die Jesus im Johannesevangelium diesbezüglich macht. Wie kann es also zu verstehen sein? Zuvor hat er doch gesagt in Johannes 6, Vers 37 bis 39, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Oder Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Diejenigen, die der Vater erwählt hat, werden also auch in Christus glauben und unseren Herrn im Glauben nicht verlieren. Und die Menschen, die Jesus wirklich als ihren Herrn und Retter im Herzen angenommen haben, die werden auch auf die Worte Jesu hören und ihm gleichsam gehorsam sein im Glauben. Was Jesus uns heute durch das Gleichnis sagen will, hat also nichts mit einer möglichen Verlierbarkeit des Heils zu tun. Vielmehr macht er uns hier deutlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen wahrem, rettenden Glauben, der Frucht bringt, ja Früchte bringt, und einem nach außen hin scheinbaren Glauben, der für uns ganz genauso aussieht, weil wir blicken nicht so wie Jesus, so wie Gott ins Herz. Aber dieser scheinbare Glauben hat am Ende keine Frucht, die vor Gott zählt. Das ist für uns Menschen eben nicht ersichtlich. Diese trockenen Reben sind all die Jünger Jesu und Christen, auch heute, die sich zwar äußerlich zur Gemeinde zählen, die als sichtbare Kirche bekannt ist, die aber eigentlich nicht zur wahren Gemeinde gehören, die auch als unsichtbare Kirche Christi bekannt ist. Das erste Beispiel für eine solche fruchtlose Rebe war Judas, der Verräter. Er glaubte an Jesus, aber auf seine Art und Weise. Und dieser Glaube war kein rettender Glaube. Vielmehr bastelte er sich seinen eigenen Glauben zurecht und hatte ein klares Bild, aber eben ein Götzenbild vor Augen. Davon, wie Jesus seiner Meinung nach Messias sein sollte, König sein sollte. Er ließ seine Wunschvorstellungen über Jesus nicht durch Jesu Worte korrigieren, sondern er war letztlich sogar so sehr von Jesus enttäuscht, dass er ihn verriet. Und immer wieder finden wir in den Evangelien sogenannte Gläubige, die aber keine wahren Gläubigen und keine wahren Jünger sind. Das sind die, die Jesus einfach nachgefolgt sind, aber die dennoch nicht zu ihm gehörten. Sie gehörten nicht wirklich zu ihm, wie auch Judas letztlich nicht wirklich zu Jesus gehörte. Solche, die an Jesus glaubten, weil sie von Wundern fasziniert waren, aber die ihm nicht im Herzen nachfolgten als ihrem Herrn und Retter. Solche glaubenstrockenen Reben entfernt Gott irgendwann, indem er sie vom Weinstock abschneidet. Und daraufhin vertrocknen sie vollends und werden gesammelt und im Feuer verbrannt, wie Jesus es in Vers 6 beschreibt. Jesus gibt hier aber keinen genauen Zeitpunkt an, wann das genau geschieht. Fakt ist, dass es einmal geschehen wird. Ob nun zu Lebzeiten eines solchen Christen oder erst nach seinem Tod. Das ist auch egal. Gott wird Unglauben und Götzendienst auf ewig in der Hölle bestrafen, so wie die fruchtlosen Reben im Feuer verbrannt wurden. Nun und zum anderen steht in Vers 2 aber auch noch, dass Gott jede Rebe, die Frucht bringt, reinigen wird. Das ist das andere, was der Weingärtner tut. Warum tut er das? Damit sie noch mehr Frucht bringt. Gott, der Vater, entfernt also einerseits fruchtlose, leblose Reben, aber er kultiviert andererseits auch die Reben, damit sie noch fruchtbringender sind und lebendig bleiben. Er zerstört und er erzieht. Und er tut dies so, wie Jesus es auch in Matthäus 13, Vers 12 verkündigte. Dort steht, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Auch in Matthäus 13 spricht Jesus davon, dass das Unkraut zwar zusammen mit dem Weizen aufwächst, es aber am Ende vom Weizen getrennt wird und verbrannt wird. Auch hier geht es natürlich im bildlich gesprochen, um den Glauben. Gott ist als Weingärtner also wie ein Richter, der wegschneidet und kultiviert, der zerstört und erzieht. Alles, was in seiner Kirche und in jeder Ortsgemeinde passiert, das hat er in seiner Hand. Nichts geschieht außerhalb seiner Kontrolle. Das ist es, was wir zunächst erkennen sollen anhand dieses Gleichnisses. Und es darf uns zum Trost werden in unserer Zeit, in der sogenannte Christen reihenweise die Kirche verlassen und austreten. Und das passiert auch in unserer Gemeinde. Ich glaube, ich war zwar nicht da, aber darüber wurde auch in dem 10-Jahres-Rückblick in der Gebetsgruppe gesprochen, letzten Mittwoch. Dass dies auch bei uns passiert ist. Aber es passiert eben nicht außerhalb der Kontrolle Gottes. Und zugleich werden wir nicht nur getröstet, sondern auch dazu ermahnt, die reinigende Erziehung Gott durch Gottes Hand anzunehmen, auch wenn das unangenehm ist. Schließlich heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 12, Verse 6 bis 7, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als seine Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und weiter in Vers 10 bis 11 steht da, denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, also die Väter, die Echten, so wie es, also die Menschlichen, so wie es ihnen richtig erschien. Er, Gott, aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Jesus will uns also aufzeigen, dass unsere geistliche Einheit mit ihm nicht getrennt ist von unseren äußeren Lebensumständen. Vielmehr gebraucht Gott oft unsere äußeren Lebensumstände, um uns zu erziehen und um seine Kirche, seine Gemeinde zu reinigen. Dafür gebraucht er auch die äußere Verfolgung oder den geistlichen Abfall von ehemaligen Gemeindemitgliedern. Nichts geschieht außerhalb seiner Kontrolle und Macht. Auch wenn wir das nicht immer verstehen, auch wenn wir das nicht immer gut finden und wenn es uns wehtut, weil wir Freunde verlieren. Aber das wollte Jesus seinen Jüngern und auch uns deutlich vor Augen stellen, weil er doch wusste, dass er sie bald verlassen würde. Und das sollen wir eben auch heute Morgen im Glauben erkennen. Aber nun kommen wir in Vers 3 zu dem merkwürdigsten Vers im ganzen Textabschnitt. Denn obwohl Jesus in Vers 2 sagt, dass sein Vater die Früchte des Weinstocks reinigen wird, sagt er nun in Vers 3, dass seine Jünger schon rein sind. Warum? Um der Worte willen, die er bereits zu ihnen geredet hatte. Das klingt irgendwie merkwürdig beim ersten Lesen. Hier treffen scheinbar Zukunft und Vergangenheit aufeinander. Wie geht das? Und dazu ist es hilfreich, wenn wir noch einmal zurück in Kapitel 13 gehen, zu dem Text, den wir bereits, Kapitel 14, zu dem Text, den wir bereits in der Lesung gehört hatten. Dort sagt Jesus schon einmal zu seinen Jüngern, ihr seid rein und gebraucht dabei das gleiche griechische Wort wie in unserem Predigttext. Petrus weigert sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Oder nee, das ist doch Kapitel 13. Aber jetzt habe ich hier vielleicht einen Zahlendreher. Auf jeden Fall weigert sich Petrus von ihm die Füße waschen zu lassen in den Kapiteln vorher. 13, 8, doch. Danke. Aber daraufhin sagt Jesus zu ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und überschwänglich, wie Petrus nun einmal ist, bittet er Jesus nun, ihn gleich überall zu waschen. Aber wieder muss Jesus ihn maßregeln, indem er zu ihm sagt, was gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und jetzt sagt er, und ihr seid rein, aber nicht alle. Ihr seht, es ist eine ganz ähnliche Situation wie in Kapitel 15. Jesus will die Füße seiner Jünger waschen, was für die geistliche Reinigung steht, symbolisch. Und doch sagt er zugleich in Kapitel 13, Vers 10, und auch wenn ich euch noch die Füße wasche, so seid ihr doch schon ganz sauber und rein. Nun, worum geht es Jesus in beiden Fällen? Es wird deutlich, dass die Jünger bereits rein gemacht sind. Aber dass sie jetzt dennoch gewaschen werden müssen, um rein zu werden. Wer diese innere Reinigung jedoch verweigert, durch dieses äußere Symbol, der hat vielleicht äußerlich Gemeinschaft mit Jesus, wie Judas, aber der hat keine wirkliche innere Gemeinschaft mit ihm. Wenn du also bereit bist, dich durch Christus reinigen zu lassen, dann beweist dies nur, dass du bereits rein bist, durch die Worte, die du angenommen hast im Glauben. Und diese Reinigung, von der Jesus in Johannes 15, Vers 3 spricht, geschah, indem Jesus seinen Jüngern das Evangelium verkündigte. Dass Jesus nämlich der Sohn Gottes ist, der Mensch geworden ist, Johannes 1, Vers 1 folgende. Der im Gegensatz zu den Menschen nie sündigte, Johannes 8, Vers 46. Der sich für seine Schafe aufopferte und sie von den Toten auferwecken wird, weil er sie mit Gott versöhnen wird, Johannes 10, Vers 17 folgende. Wer das glaubt, ja, der ist bereits rein von jeder Sünde oder sonstigem Makel. Denn Jesus sagt in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Die Verbindung zwischen uns Menschen und Christus ist also der Glaube an ihn und an seine Worte. Wer glaubt, ist rein vor Gott. Aber wer glaubt, der will sich auch immer wieder erneut von Christus reinigen lassen und ermahnen lassen. Und Jesus zeigt uns hier also im Abschnitt durch sein Wort diesen gewirkten Kreislauf von Glauben und Handeln in Vers 2 und 3, damit wir die folgenden Verse richtig verstehen. Denn in den nächsten Versen fordert Christus seine Jünger und uns dazu auf, nun bleibt in mir. Er befiehlt uns, gehorsam zu sein, in ihm zu bleiben und daraufhin wird er in uns bleiben. Ohne das zuvor Gehörte könnten wir nun tatsächlich meinen, es läge allein an uns, an unserem Gehorsam, dass wir in Christus bleiben, um sich Jesus anzueignen. Aber bevor uns Jesus diesen Befehl gibt, macht er uns durch die beiden Verse verständlich, was seine Gebote in wahren Jüngern und in guten Reben tatsächlich bewirken und wie sie zu verstehen sind. Echte Christen hören den Befehl Jesu: Bleibt in mir. Und zwar auf zweierlei Weise. Einerseits werden wir ihn ernst nehmen und im Gehorsam ausführen und andererseits dürfen wir wissen, dass wir bereits in Christus, wenn wir diesen Befehl ernst nehmen wollen. Versteht ihr? Indem wir Christi Aufforderung gehorsam sind, werden wir zu dem, was wir bereits sind. zu erlösten von unseren Sünden reingewaschenen Kindern Gottes. Dazu sind wir berufen. Und wenn wir dem Ruf gehorsam sind, dann erfüllt sich diese Berufung. Aber wie genau geschieht das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie bleiben wir in Christus? Und darum soll es im zweiten Punkt und letzten und auch kürzeren Punkt meiner Predigt gehen. Zweitens, in Christus bleiben heißt erstens Frucht bringen. Auf diesen Hinweis stoßen wir ja im ganzen Textabschnitt immer wieder. Wer mit Jesus verbunden ist, von ihm gereinigt und geheiligt worden ist, der bringt ganz natürlich auch Früchte des Glaubens hervor. Wer glaubt, der ist Jesus gegenüber auch gehorsam. Aber das funktioniert nur, wenn man mit Christus auch weiterhin durch den Glauben in Verbindung bleibt. Ohne die Verbindung zu Jesus können wir nichts tun, auch keine Gott wohlgefälligen Früchte bringen. Vers 5. Und in Vers 8 finden wir einen Hinweis darauf, was das Wesen der Frucht ist. Denn dort steht: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Viel Frucht bringen, indem wir Jesu Jünger werden, indem wir glauben. Der Glaube ist also unsere Verbindung, wie ich es sagte, zu Christus. Und wie erhalten wir diese Verbindung mit Christus? Die Antwort, die Jesus selbst gibt, ist einfach. Wir müssen nichts Mystisches oder Geheimnisvolles tun, sondern zweitens, in Christus bleiben heißt, zweitens, in den Worten Christi bleiben. Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Wir sollen die Worte Jesu bewahren und halten. Und seine Worte behalten wir heute am besten in uns, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir auf die Verkündigung und Auslegung der Bibel hören, mit einem Herzen, was hören will, was sich sagen lassen will, was es bereit dazu ist, sich vor dem Wort zu demütigen, auch wenn man manche Dinge anders sieht oder es nicht versteht gleich, anders fühlt. Und das ist ganz praktisch möglich im Gottesdienst oder in der Gemeinschaft mit anderen Christen, auch unter der Woche oder selbst ja, im Privaten, in der stillen Zeit zu Hause. In Christus bleiben heißt also vor allem, weil wir uns sonntags hier treffen, in seinem Leib, in seiner Kirche, in der Gemeinde Christi bleiben. Denn die Kirche verwaltet das Wort und die Sakramente, wie Jesus es aufgetragen hat. Dies geschieht natürlich in den Ortsgemeinden vor Ort, wie heute Morgen. Der nächste Punkt. In Christus bleiben heißt drittens, in der Liebe Christi bleiben. Vers 9 bis 10. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Und Jesus gibt uns in Vers 12 die Antwort darauf, welches Gebot er hier meint. Denn er sagt dort: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das ist die Zusammenfassung von Christi Geboten für uns. Wir sollen uns gegenseitig lieben. Das ist ein Befehl an unseren Verstand, nicht nur an unser Herz, an Gefühle. Schließlich wird man uns auch an unserer Liebe zueinander als Christen, als Zugehörige zu Jesus erkennen, sagt Jesus. Das Liebesgebot ist die Grundlage für alle weiteren Gebote. Die 10 Gebote sind im Prinzip die Definition davon, was aus Gottes Sicht Liebe ist, wie sich Liebe ausprägt, ausgeübt wird, was es heißt zu lieben. Wer wirklich liebt, liebt und ehrt Gott. Wer wirklich liebt, der liebt auch seinen Nächsten und wird ihn nicht belügen, bestehlen, beneiden und dergleichen mehr. Als Christen sind wir von Gott aus ganz verschiedenen Familien und Ständen und Schichten in der Gesellschaft zusammengefügt worden. Und er fordert uns auf, dass wir diese Vorurteile, die wir manchmal mitbringen, aus unseren gesellschaftlichen Schichten oder aus unseren Hintergründen hinter uns lassen, dass wir uns gegenseitig lieben und Liebesdienste tun. Auch wenn wir uns sonst im Leben nicht unbedingt zusammentreffen würden, weil wir ansonsten nicht so viel gemein haben. Trotzdem fordert uns Christus dazu auf, Liebe zu üben, uns gegenseitig einzuladen. Egal, ob wir im Weiteren auch außergemeindliche Interessen teilen, politische Ansichten teilen oder was auch immer. Und das Schöne daran ist, dass diese Liebe nicht allein aus uns kommt und kommen muss, sondern dass wir lieben können, weil wir von Christus geliebt sind und begabt sind durch ihn zur Liebe. Aufgrund seiner Liebe zu uns können wir auch andere lieben. Und auch Jesus liebt uns, weil er geliebt ist und von seinem Vater in Gottes Liebe bleibend liebt er uns. Der nächste Punkt ist, in Christus bleiben heißt viertens, in der Freude Christi bleiben. Vers 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde, vollkommen. Hier erfahren wir das Ziel von Jesu Worten in unserem Predigtext. Er möchte durch seine Worte bewirken, dass seine Freude in uns bleibt, damit unsere Freude vollkommener wird. Das heißt, der Grund, dass unsere Freude vollkommen sein kann, ist, weil wir mit Christus verbunden sind, wie die Rebe mit dem Weinstock. Von Christus erhalten wir die Kraft zur Freude und wir müssen uns nicht mehr aus eigener Kraft heraus freuen. Ja, das sollen wir gar nicht mehr. Es verhält sich wie zuvor mit der Liebe. Durch die Verbindung mit Christus können wir uns überhaupt in Christus freuen. Wir dürfen uns über Christus als unser Brot und Wein freuen, wie wir es auch heute im Abendmahl feiern wollen. Wir können uns darüber freuen, dass er unser Hirte ist, der uns beschützt, unsere Tür und der Weg zum wahren Leben. All das können wir uns auch in der nächsten Woche wieder ins Gedächtnis rufen, wenn wir uns fragen, ja, worüber kann ich mich in Christus freuen? Über all diese Dinge. Wir können uns darüber freuen, dass er das wahre Leben und der wahre Weinstock ist, durch den wir wahres Leben, ja ewiges Leben geschenkt bekommen haben. Wir sollen nichts anderes mehr suchen und auch nichts mit nichts anderem mehr zufrieden sein. Wir sollen aber auch nicht Christus, seine Person und sein Werk so in unser Denken umgestalten, dass es nun zu uns und unserem Leben passt. Das wäre wiederum nur Götzendienst. Dann reden wir zwar von Christus, aber es ist ein anderer Christus als in der Bibel. Nein, wir sollen gehorsam sein, ihm gegenüber und unser Leben ganz und gar Christus unterstellen. Auf diese Weise werden wir tun, wozu wir eigentlich geschaffen sind, von Gott. Nämlich in Christus eine Zufriedenheit und Freude erlangen, wie sie die Welt nicht geben kann. Und in dieser Freude über unseren Gott sollen wir vollkommen werden. Aber so wie in der Liebe sollen wir auch in der Freude Christi bleiben. Bleiben. Nicht kurzzeitig, sondern dauerhaft. In beiden Fällen heißt das auch, dass wir beständig Liebe üben und beständig und fortdauernd über uns über Christi Werk freuen sollen. Tun wir das, so bleiben wir in Christus. Und was hilft dazu? Indem wir fünftens und letztens in Christus bleiben, indem wir beten. In Christus bleiben heißt zu beten. Die Anweisung zu beten bringt Jesus immer wieder im Johannesevangelium. Immer wieder. Hier in Vers 7 sagt er: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Was für eine steile Ansage. Hier werden wir auch daran erinnert, dass wir abhängig sind von Gott. Wir sollen, aber wir dürfen auch seinen Beistand und seine Hilfe erbitten, ja, die wir so sehr brauchen. Und das hält uns wiederum verbunden mit Gott, mit Christus, indem wir im Gebet bekennen, dass wir seine Hilfe brauchen. In Vers 16 wird in diesem Zusammenhang dann noch deutlich, dass diese Bitten auf das Früchte bringen hinzielen. Dort steht nämlich: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr in ihn bitten werdet in meinem Namen. In diesem Zusammenhang heißt das also, dass wir die Frucht des Glaubens, der Liebe und der Freude erbeten sollen. Aber nicht nur für uns, sondern auch für die, die Jesus zu uns schickt. Denn wir sind von Jesus dazu bestimmt, hinzugehen. Weg aus unserer Komfortzone, aus unserem Heim, aus unserer Ich-Bezogenheit, hin zum Nächsten. Wir sollen seine Worte weitertragen und überall ausstreuen und weitersagen. Für das Wachstum dieser Frucht bei uns und anderen sollen wir daraufhin beten. Und dazu will Gott dann seinen Segen geben. Was haben wir doch für einen wunderbaren und gnädigen Gott, der uns auf diese Weise mit einbezieht in den Bau seines Weinberges, seines Weingartens und somit seines Reiches. Und der uns täglich so überaus reich mit den Segnungen seines Sohnes beschenkt. Wir können also zum Schluss festhalten: Wir bleiben in Christus, indem wir in seinem Wort bleiben. Das heißt, sein Wort festhalten, es lesen und es lesen. Und indem wir Gott um alles bitten, um Früchte zu tragen, und indem wir Gemeinschaft mit der Kirche Christi pflegen und in ihr Liebe üben und in Christus uns über Gott freuen. Aber all das tun wir eben nicht allein aus uns heraus. Es ist Christi Wort und sein Leben, seine Liebe, sein Frieden und seine Freude, aus der wir Kraft für unser Denken und unser Handeln schöpfen. Christi Fülle darf darum immer mehr zu unserer Fülle werden. Was für eine wunderbare Verheißung und was für eine wunderbare Zukunft wartet da auf uns. Darum lasst uns sein Wort ernst nehmen und in Christus bleiben. Und der Friede Gottes, der alle unsere Vernunft übersteigt, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.